habe also diese Flüssigkeit getrunken und dann, man kriegt da so ein bestimmtes Zeitfenster vorgegeben, 5 Minuten oder so. Und dann sagen die, in 5 Minuten muss das Glas leer sein, weil dann
muss... Stehen die dann wie in so einem College-Film neben dir, chug, 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 chug. Hast du dann den roten Becher dann auch so in die Ecke geworfen und so... Und als du das gesagt hast, ich habe so Halsschmerzen, als du geweint hast, dachte ich, puh.
Oh Mann, das hast du mir noch nicht gesagt.
Na dann, gute Nacht. Ne, und dann ist halt, sitzen halt die, die eine Spitzenschwangerschaft und eine Spitzengeburt hatten, sitzen dann so daneben und sagen so, okay, da will ich jetzt nicht reingritschen mit meiner Traumgeburt, so war alles easy peasy, Kind kam da ohne Berührung rausgelaufen.
Das kann man an der Stelle mal vermelden, wir haben einen Namen.
Mom and Dad Jokes, der Podcast für Moms and Dads und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, Folge 39.
Ich frage mich gerade, ob es irgendeine andere mediale Größe gibt in der Medien, also eine mediale Größe in der Medienlandschaft, klar, wo auch sonst, wo sich...
Die
sich über Jahrzehnte an der Einleitung nichts verändert. Hat Thomas Gottschalk, Wetten, das immer gleich begonnen? Also immer mit,
ja, mein Lieber, meine
Damen und Herren. Nicht Stefan Raab immer gleich? Nee, der hat immer diese gleichen Gesten und so, ne?
Nee, das haben doch immer die ZuschauerInnen vorgelesen.
Ah, also immer gleich, aber immer anders. Aber es gibt auch andere Podcasts, muss man sagen, die immer zumindest mit dem gleichen Satz anfangen.
Nee, ich finde es ja nur faszinierend, dass nicht nur du mal gleich anfängst, sondern dass ich auch jedes Mal so peinlich berührt lachen muss.
Ja, aber das ist mittlerweile habe ich das Gefühl, dass deine peinliche Berührtheit in Bewunderung überspringt, du es aber nicht zugeben kannst.
Ja, genau so.
Weil es ist ja wirklich so, also es ist jetzt nicht, dass wir haben es einmal aufgenommen und spielen es immer wieder ein. Ich treffe einfach immer exakt den gleichen Ton.
Ja, wie dieser eine Boxtyp da halt.
Ja. Michael Buffer?
Kann gut sein.
Vielleicht.
Klingt aber auch wie
Michael Fluffer.
Man weiß es nicht. So Leute, wir wollen hier nicht eure und unsere Zeit stehlen. Stattdessen breiten wir die Arme aus, nochmal wie Thomas Gottschalk, und sagen, herzlich willkommen im 8. Monat. Denn in der heutigen Podcast-Folge Mom and Dad Joke sind wir tatsächlich angekommen im 8. Schwangerschaftsmonat.
Mhm.
Warum es aber nicht 9 sind, sondern 10 und deswegen bis zur Geburt noch ein bisschen dauert, das erzählen wir euch gleich. Und wir haben, mach mal einen Trommelwirbel irgendwie. Witzig, ich würde den mal ganz anders machen, als du den machst.
Ja, aber dann kannst du ihn anders machen. Ich mache ihn so.
Das klingt wie flatternde Schamlippen, was du da machst. Wir haben einen Namen für unser Kind.
Oh,
tatsächlich.
Ja.
Wie wir darauf gekommen sind, das erzählen wir euch auch in dieser Folge. Außerdem hatte ich einen Termin, von dem immer gesagt wird, er wird absolut schrecklich und ganz schlimm. Und ob es wirklich so schlimm war, davon werde ich euch heute berichten. Außerdem, warum wir bei uns zu Hause mit rohen Zwiebeln im Kühlschrank experimentiert haben. Oder wie sagst du immer zu Experiment?
Exomentiert.
Ja,
woher das ist ein Exoment? Ich glaube, das hat tatsächlich mein Chemielehrer von mir gesagt.
Exoment?
Wir machen Exoment.
Exkrement. Wir machen heute auf jeden Fall Exkremente und reisen mit euch zusammen zurück zum Sonntag, den 10. März 2024.
Hi. Na, wie geht's dir? Und nochmal nachträglich alles Gute zum feministischen Kampftag.
Ja, also, wow. Na, ich habe immer im Hinterkopf, dass die Leute, und damit seid ihr gemeint, Leute, die Folgen ja viel später hören. Niemand hat jetzt mehr auf dem Schirm, dass hier...
Ja, aber ich kann jetzt nicht so vorausdenken und dann irgendwie, frohe Pfingsten euch. Keine Ahnung, wann ist Pfingsten?
Weiß ich nicht. Ja. Wie ihr vielleicht raushört, befinden wir uns noch im März. Heute ist Sonntag, der 10. März 2024. Und wir haben, wenn ihr gut aufgepasst habt, eine Woche nach der letzten Woche. Nee, eine Woche nach der letzten Aufnahme. Aber einen ganz großen Meilenstein zu verzeichnen, denn seit gestern, die Schwangerschaftswoche 29 hat angebrochen. Oder hat sich erbrochen. Und damit, Bene?
Morning has broken.
Was ist damit passiert? Komm, sag's.
Das ist ein neuer Monat.
Und welcher?
8.
Das ist der 8. Monat.
Ey, jetzt wird's ernst.
Und wer richtig gut aufgepasst hat, der weiß natürlich, es ist nicht der Vorletzte, sondern der Vorvorletzte. Der hat eine Schwangerschaft geht 10 Monate.
eigentlich, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, eigentlich müssten wir müssten der Sache mal auf den Grund gehen, warum das, also das warum.
Dann haben wir exakt letztes Mal besprochen, Bene.
Ja, aber ja. Warum, also ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich bin nach wie vor irritiert.
Ich kann es dir erklären.
Sag.
Naja, zu dem Zeitpunkt, wo eine Frau erfährt, in den meisten, allermeisten Fällen, oh mein Gott, ich bin schwanger, von da sind es noch 9 Monate. Aber dieses Offizielle zählt man ja ab dem ersten Tag der letzten Periode. Man zählt ja quasi diesen Zyklus noch mit.
Ja, ich bin dafür, dass man, dass es da mal
eine einheitliche gibt. Regelung. Ja. Das verstehe ich und das fordere ich auch an der Stelle. Ja. Unterschreibt unsere Petition zur einheitlichen Regelung von Angaben von Schwangerschaftsmonaten. Könnte man wirklich, also ganz ehrlich, diese ganzen Forderungen und Petitionen, die da immer in der Weltgeschichte kursieren, faire Bezahlung für Hebammen, weniger Stunden im Schichtdienst, bitte Leute.
Ja, echt,
was für die wirklich wichtigen Dinge sind. Dass die Schwangerschaftsmonate, dass wir uns da mal einig sind.
Und lasst euch nicht davon irritieren, dass der Link zu GoFundMe bringt, euch zu GoFundMe bringt und ihr ein bisschen Geld da lassen
und
sollt.
Und ihr 50 Euro an uns spenden sollt. Ich habe ja letztes Mal noch so groß rumgetönt, dass ich eigentlich noch 2 ganz wichtige Sachen erzählen wollte, zu denen wir nicht mehr gekommen sind.
Ja.
Deswegen will ich das gleich mal nutzen, um die hier am Anfang loswerden, platzieren sozusagen.
Zack, Stage ist yours, jetzt hier Stagewechsel.
Es ist ja nicht mal so, dass ich es erzähle, sondern wir können uns ja darüber unterhalten, weil es ja tatsächlich vor allem die eine Sache ist.
Danke.
Nein, ich meine nur, ich wollte jetzt nicht zu einem Monolog ansetzen, sondern vor allem die erste Sache, die ich noch erzählen wollte, die wir erzählen wollten, ist ja auch daraus entstanden, dass wir uns über etwas unterhalten haben. Ein markantes Geschehnis, das in der Schwangerschaft fast jeder Frau vorkommt, nicht jeder, aber fast jeder Frau, und zwar der berühmt-berüchtigte Glukosetest bzw. Zuckertest. Da wird geguckt, ich war überrascht, weil ich dachte immer, sowas macht man viel früher, da geht es darum zu gucken, ob die Frau eine Schwangerschaftsdiabetes hat, also Blutzucker. Ah, da rutschen wir schon wieder nach Rihannas gefährliches Halbwissen. Soll ich mal kurz gucken, was Schwangerschaftsdiabetes überhaupt ist?
Ja, Diabetes wegen der Schwangerschaft.
Ja, weißt du, was ich daran interessant finde? Ich habe einiges darüber gelesen und dachte so, wieso benutzt ihr alle den falschen Artikel dafür? Wieso sagt ihr alle der Diabetes? Und dann habe ich erfahren und erkannt, es heißt der Diabetes.
In welchem Zusammenhang nutzt man Diabetes mit Artikel? Ich habe Diabetes. Ich habe nicht, einen Diabetes.
Warte mal, ja, also, guter Punkt, lass mich mal überlegen.
Habe ich noch, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, weil ich noch nie das mit in Nutzung mit Artikel mitgekriegt habe. So.
Für Schwangere ist, nee, da würde Diabetes. Man auch Diabetes. Was ist eigentlich
Diabetes? Also da gibt es eigentlich keine, sehe ich nicht.
Die Diagnose lautet Diabetes, ja, okay, man braucht den nirgendwo. Okay, aber dann frage ich es mal anders, dann frage ich es mal richtig provokant. Haut es dich nicht komplett vom Hocker, dass es der Diabetes ist?
Es nervt mich eher.
Wieso?
Es ist wie mit Nutella.
Ah ja, ja, das kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz, ich lese mal hier von Helios Gesundheit, das klingt sehr seriös für mich vor. Ein Schwangerschaftsdiabetes ist eine Störung des Blutzuckerstoffwechsels. Er tritt erstmals in der Schwangerschaft auf und kann mit Hilfe eines 75 Gramm oralen Glukosetoleranztests diagnostiziert werden. Okay, die Diagnose wird gestellt, wenn der Blutzuckerspiegel während der Schwangerschaft zu hoch ist. Ich glaube, das geht aber auch zu sehr jetzt in die Tiefe, wie das jetzt entsteht. Aber es ist also ein Diabetes, den ja viele Menschen so im ganz normalen, seriösen Leben haben, der aber nur, und der, das fühlt sich ganz komisch an. Ja, siehst du, da sagt man den Artikel.
Weißt du, was mich aber, hier dieser Artikel, dieser Helios-Artikel,
ja.
Einfach nur, das war super unnötig, dass da ein Diabetes, ein Schwangerschaftsdiabetes, es war wirklich nur zum Klugscheißen, dass diese Person, die das da verfasst hat, weiß, dass es der Diabetes ist.
Okay, aber guck, ich sag ja, habe jetzt zum Beispiel den Satz angefangen. Bei vielen Menschen tritt so im ganz normalen Leben Diabetes auf.
Hm.
Wenn es aber in der Schwangerschaft ist, dann entsteht
Schwangerschaftsdiabetes. es ist maximal unnötig, dieser Artikel. Braucht man nicht.
Dann, aber ich
also
möchte,
10 Monate und Diabetes ohne Artikel. Das sind meine beiden Petitionen, die ihr in den Links findet.
Ich möchte aber sagen, dass dass diese Art von Diabetes nur in der Schwangerschaft auftritt und mit der Geburt auch wieder verschwindet. Das finde ich echt faszinierend.
Ja. Für die anderen Fälle gibt es ja normales Diabetes.
Genau, und dieses bleibt dann ein Leben lang.
Ist da nicht Schwangerschaftsdiabetes, sondern...
Freunde fürs Leben ist man dann mit Diabetes, mit ganz normalem Diabetes. Genau, auf jeden Fall, ich war überrascht, wie spät man das testet. Ich dachte, sowas wird im dritten Monat oder so gemacht, aber nee, es ist was man ganz, also relativ am Ende erst testet. So, und Leute, jetzt kommt's. Also, vor diesem Test hatte ich schon wahnsinnige Panik. Um das einmal zu erklären, man bekommt so ein Rezept, meistens beim Gynäkologin, Gynäkologin, geht in die Apotheke, holt sich dafür 5,99 Euro oder so ein Päckchen mit 70 Gramm Zucker, Glukose. Das bringt man dann zum Test mit. Das wird in Wasser aufgelöst, da kommt man nüchtern hin. Und dann trinkt man ein wirklich, wirklich großes Glas, was ist es, ein halber Liter oder irgendwie sowas, mit dieser aufgelösten Zuckerlösung. Und dann wird über einen Zeitraum von 3 Stunden 4-mal Blut abgenommen oder so, sodass die dann gucken können, wie ist die Kurve, wie steigt die an, wie geht der Körper mit diesem Zuckerschock um. Mhm. So. Genau. Und dann kann man gucken, ob daraus Maßnahmen abgeleitet werden müssen, wie dieses ganz typische Pieksen in den Finger, was man dann täglich oder mehrmals täglich machen muss, um zu gucken, wie ist der Blutzuckerwert. Und wenn der nicht gut ist und ein Diabetes vorhanden ist, muss man halt wirklich die Ernährung anpassen. Und da gibt es, glaube ich, nochmal verschiedene Eskalationsstufen. Manche müssen einfach nur darauf achten, bestimmte Lebensmittel zu meiden oder in einem bestimmten Blutzuckerwert zu bleiben. Und andere müssen dann richtig sowas wie eine angepasste Ernährung, also eine Diät, also nicht Diät im Sinne von abnehmen, sondern eine geplante Ernährung quasi.
Diät im Sinne von Diet, wie es im Englischen ist, eine...
Das finde ich interessant, ne? Im Deutschen ist Diät so behaftet mit Abnehmen.
Mit Abnehmen. Diät ist einfach nur der Ernährungsplan quasi.
Die Ernährungsform, genau. Eine bestimmte...
Keto-Diet.
Form der Ernährung, ja. Genau, so. Und ich hatte jetzt vor diesem Zuckertest, also Angst beschreibt es schon gar nicht mehr, ich möchte sagen Panik, weil...
So richtig schlimm, doll Angst, also Panik.
Ja, aber ich kann...
Wie anfänglich vor den Spritzen ungefähr? Stuf mal ein.
Fast so doll.
Echt, ja?
Ja, ich kann dir aber auch erklären, warum. Ich glaube, wenn ich nicht diese Kotzphobie hätte, diese Angst vorm Erbrechen, dann wäre die Angst nicht ganz so hoch, weil dieser Test, da komme ich gleich nochmal zu, wurde mir zwar überall als wahnsinnig schrecklich beschrieben, aber der allerschlimmste Anteil davon war für mich, dass so oft gesagt wurde, dass man sich unkontrolliert erbrechen muss.
Aha.
So, also... Egal ob Hörensagen, Bekannte von mir, Instagram, teilweise auch Freundinnen von mir. Ich habe nur gehört, nur, wie schlimm dieser Test ist, dass die Lösung absolut schrecklich ist, dass die ekelhaft schmeckt, dass man die kaum runterkriegt, dass man Kreislaufprobleme davon bekommt. Ich habe mich sogar zurückerinnert, dass ich vor Jahren mal bei einer, ja wahrscheinlich ist es eine Influencerin, gesehen habe, die schwanger war, dass die sich bei diesem Test dann hinlegen musste. Mhm. Die durfte dann in so einen Raum rein und hat sich dort auf eine Liege gelegt, weil ihr so schlecht geworden ist. Übelkeit, Erbrechen, so, das war
volles Programm.
Mit diesem Mindset quasi bin ich da hingegangen und habe auch die Tage, Wochen jetzt nicht, aber die Tage davor damit verbracht. Das heißt, ich war sehr angespannt. Mhm. Weil es auch jetzt nicht nur so 2, 3 Erfahrungsberichte waren, sondern weil es sich wirklich, war mannigfaltiges Feedback, was darauf hingedeutet hat, das wird
anekdotische Evidenz quasi.
Genau, keine statistisch bewiesene, aber so, wenn ich von den Erzählungen, die ich so mitbekommen habe, ausgehen würde, was ich getan habe, dann lautet die Antwort, schlimm, dein Leben wird wahrscheinlich zu Ende sein. Genau, dann bin ich da hingegangen. Meldet man sich an, gibt Urin ab, wie immer. Das wusste ich auch nie, dass wenn man schwanger ist und bei jedem Frauenarzttermin, den man ja dann teilweise echt im wenigen Wochen Abstand hat, immer diesen Urinbecher mit Probe abgeben muss. Dann wurde es erstmal Blut abgenommen und dann habe ich diese Zuckerlösung abgegeben und es wurde in diesem riesigen Glas angerührt. Und ich habe schon richtig gemerkt, ich habe schwitzige Hände, Herzklopfen und habe einfach nur Angst. Weil... Ich weiß auch, dass viele zum Beispiel, wenn die ein MRT machen und so ein Kontrastmittel trinken müssen, dass das auch oft rauskommt, also weil sie es erbrechen und dann müssen sie es nochmal nehmen, damit es drin bleibt, aber dann, also ja, dann fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an. Das heißt, ich habe erstmal so kleine, ganz kleine Minischlückchen, so Babyschlückchen genommen und dachte, okay, was passiert? Das war wirklich, als hätte ich mit jemandem russisch Roulette gespielt, aber nicht mit so einer Knarre, mit einer Kugel drin, sondern mit Gläsern. Ja. Und in einem der Gläser ist Gift und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade das vergiftete Glas trinke, also die Flüssigkeit oder eine normale.
Ja.
So
wie hat das geschmeckt?
Ja, jetzt kommt's. Sehr, sehr, sehr süß.
Ja.
Also so, als würde man, hätte man in Wasser unfassbar viel Süßstoff reingehauen. Gar nicht mal Zucker, sondern wirklich Süßstoff. Ende. Also, das war's. Es hat fruchtig und süß geschmeckt.
Fruchtig?
Also, ja. Das war, glaube ich, Orangenflavor oder sowas. Mm. Und ich, also ich habe tatsächlich auch Freundinnen, kann ich absolut nicht nachvollziehen, aber bitte, you do you, die süß nicht mögen. Die auch sagen, dass sie keine Süßigkeiten gerne essen.
Das finde ich immer suspekt.
Ja, ne?
Leute,
wie kann man denn süß
nicht Leute, die keine Süßigkeiten mögen oder die auch gar nicht essen, finde ich komisch. Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Gucke
ja,
ich gerne.
Weiß.
Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel SurferIn seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet. Ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt. Und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt, je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, J-O-K-E-S, 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
JOKES4.
JOKES4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 Gigabyte on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Finde ich, da muss man aufgearbeitet werden. Was ist da mal passiert?
Was ist da in der Kindheit schiefgelaufen?
Ja,
ja, finde ich auch. Genau, und wenn man süß nicht mag, dann wird es einem wahrscheinlich zu süß sein.
Mhm.
Das kann ich noch verstehen. Aber ich mag ja ganz gerne sowas. Mhm. Und deswegen
eine Süßschnute bist du.
Ich bin eine süße Schnute. Ich bin ein süßer Zahn. So. Hab also diese Flüssigkeit getrunken und dann, man kriegt da so ein bestimmtes Zeitfenster vorgegeben, 5 Minuten oder so. Und dann sagen die, in 5 Minuten muss das Glas leer sein, weil dann muss...
Stehen die dann wie in so einem College-Film neben dir, chuck, 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 chuck. Nee,
die gehen einfach raus und sagen...
Hast du dann den roten Becher dann auch so in die Ecke geworfen und so...
ja, nee, so, dann diese Blutabnahmen und dann ist man irgendwann fertig.
Ja.
Und dann sagen die, wenn wir uns innerhalb von einer Woche nicht melden, dann ist alles okay. So.
Und aber wie lange musstest du dann jetzt da bleiben? Also wie war dieser Prozess, wann... hätte ja, dir schlecht werden das? Können? Also wenn du sagst, dass viele berichtet haben, die mussten sich hinlegen, so war das instantly? Also mussten
das weiß
die,
ich nicht.
Die haben getrunken und so.
Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es das, was mir auch so Angst gemacht hat, dass ich nicht wusste, wann an diesem Prozess passiert denn jetzt was. Und ich hatte die, die Mitarbeiterin von der Praxis noch gefragt, ob ich was Schlimmes zu erwarten habe oder so. Weil es mir wirklich vorkam, als wenn ich jetzt irgendwie so eine, in so ein, als hätte ich Drogen genommen und wüsste nicht, wer mir die verkauft hat und was da drin ist. So kam es mir ein bisschen vor. Und sie meinte dann, nee, alles okay. Nur vielleicht nicht zu schnell trinken, sonst kann einem übel werden, wenn man es jetzt so runteräxt. Sondern ein bisschen in Schlückchen, aber auch so zügig, dass es in 5 Minuten spätestens das Glas leer ist. So, und dann sitzt man da 2 Stunden rum oder so und hat halt zwischendurch diese Blutabnahmen.
Ah, das war meine Frage. Also du saßt dann einfach da ewig.
Ach so, du sitzt dann einfach sehr lange. Ja, aber das ist jetzt nicht das einzige Mal, dass ich jetzt in meinem schwangeren Leben lange sitze. Von daher war das jetzt auch nicht so schlimm. Aber als ich es damals vor ein paar Jahren in dieser Story gesehen habe und auch so die Berichte gehört habe, dachte ich, auch meine Schwester war ja auch vor 3 oder 4 Jahren schwanger und ich erinnere mich nicht mehr genau, was sie berichtet hat von diesem Test. Ich weiß nur, dass sie ihn hatte und dass ich dachte, ach oh Gott, jetzt hat die diesen großen, dieses schreckliche Ereignis, von dem alle immer berichten, wie schlimm es ist. Ja, und was soll ich sagen? Ich saß dann da halt, hab die Blutabnahmen gehabt, bin danach nach Hause gefahren und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist jetzt schon wieder dieser Punkt, wo mir alle gesagt haben, das wird ganz schrecklich und ich bin ja wirklich sehr anfällig für Übelkeit. Und hatte halt auch vorher Angst vor diesem Erbrechenspunkt. Und es mussten, glaube ich, so 12 bis 14 Stunden vergehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob wir noch an dem Abend zu einem Familienfest oder Familienfeier auf deiner Seite
Zuckerfest.
Der Familie zum Zuckerfest gefahren, zu meinem afghanischen Zuckerfest von meinen afghanischen Verwandten oder ob bei dir jemand Geburtstag hatte. Nee, ob das an dem Abend war oder einen Abend später. Aber wir haben uns ja auf der Autofahrt dahin sehr lange darüber unterhalten, weil ich habe dann quasi mal Kassensturz gemacht, nachdem ein halber Tag oder ein Tag vergangen war und ich gemerkt habe, okay krass, dieses Ereignis, vor dem ich so dolle Angst hatte, das ist jetzt, habe ich jetzt hinter mich gebracht und nichts daran war schlimm. Und dann habe ich mich dabei ertappt oder habe so festgestellt, dass ich wirklich nicht glauben konnte, dass es schon wieder so eine Sache ist, über die so viele Horrorerzählungen kursieren und ich für mich nichts daran als schlimm empfunden habe. Ich habe diese Flüssigkeit an sich schon nicht als schlimm empfunden. Da habe ich ja auch schon gedacht, die schmeckt so schrecklich, dass die einem sofort wieder aus den Nasenlöchern rauskommt. Ich habe dieses Trinken nicht als schlimm empfunden. Diese 2 Stunden danach da sitzen. Das Blut abnehmen, könnte man sagen, sogar war sogar das Unangenehmste, weil ich jetzt mit Nadeln nicht so, wir sind nicht so dicke Freunde, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber es hat mich wirklich beschäftigt, dass es schon wieder so eine Sache ist, wo in meiner Empfindung so eine Panik verbreitet wird, wo es nicht notwendig ist. Und das zieht sich ja jetzt schon die gesamte Schwangerschaft so durch, beziehungsweise ich erinnere mich, dass es ja schon in der Kinderwunschbehandlung angefangen hat, ne, mit bestimmten Spritzen, wie doll die wehtun werden.
Wie schlimm die sind und wie doll die brennen und alles mögliche. Riesennadel.
Ja, genau, solche Sachen. Ja. Und auch bei der Schwangerschaft, achte, oh Gott, deine Symphyse, die wird dir so wehtun und hoffentlich hast du nicht so schlimme Rückenschmerzen, weil bei mir war das ja ganz schlimm, die ganze Schwangerschaft über. Und wenn dann irgendwas mal gut war, ja, wart's mal ab, das kommt nochmal oder dann kommt es noch bei dir oder so. Und das hat mich dann fast schon ein bisschen sauer gemacht mit diesem Test, nicht auf eine bestimmte Freundin oder auf jemand Bestimmtes, sondern einfach auf diesen Umstand, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass so viele Punkte und Aspekte rund um dieses Thema Schwangerschaft, Kinderkriegen, Kinderwunschbehandlung so belegt sind oder konnotiert sind mit, das wird ganz schlimm und man wird auf jeden Fall darunter leiden und es wird ganz schrecklich. Und dann hat man so eine Angst davor und macht dann die Erfahrung, dass einfach gar nichts daran schlimm ist. So. Und ich habe jetzt, glaube ich, für mich ein für alle Mal ein Fazit daraus gezogen und eine Erkenntnis, habe ich dir ja dann auch gesagt, und würde auch niemandem vorwerfen, dass er mit Absicht jetzt irgendwie versucht, anderen Angst zu machen. Aber ich glaube, was so das Fazit für mich ist, ist, dass wirklich einfach alles, und man muss man rigoros sagen, alles für jeden individuell anders ist. Es ist völlig egal, ob es um die Dicke einer Nadel geht, um das Brennen von einem bestimmten Mittel, ob es um Übelkeit in der Schwangerschaft geht, Rückenschmerzen, Symphysenschmerzen, Schlafmangel, wenn man ein Baby hat, Wochenbettdepression, Geburt an sich überhaupt, Kaiserschnitt, vaginale Geburt. Ich glaube mittlerweile, nichts davon lässt sich in eine Schublade stecken von, das wird schlimm oder das wird ein Spaziergang. Mhm. Und das ist der einzige Punkt, der mich da ein bisschen sauer macht, dass ich finde, dass oft so, ja, so von Dingen berichtet und erzählt wird, als gibt es nur die eine, den einen Weg.
Ich glaube auch, dass es ist so ein bisschen die Narrative um Schwangerschaft, die hat oft so einen doch sehr negativen Touch. Also es wird eher das berichtet, was schlimm ist, was nicht gut ist und so weiter und so fort, als, wie es halt auch sonst ist, Good News Don't Sell. Ist halt irgendwie immer spannender, das zu hören, okay, was war wie schlimm, was war und so, ne? Also es ist halt, also was ist berichtenswerter? Zu sagen, nee, war alles gut bei mir? Oder zu sagen, oh, und da war so und ja, das stimmt. War so, ne? Und das war, oh, und das war heftig. Und kann man sich so ein bisschen auch von der Seele reden und so, ne? Dass man dann irgendwie, okay, so geteiltes Leid ist halbes Leid, ich kann dir das erzählen, wie schlimm war es denn bei dir? Ah, oh, bei dir war es auch so schlimm. Ne? Und dann sitzen halt die eine Spitzenschwangerschaft und eine Spitzengeburt hatten, sitzen dann so daneben und sagen, okay, da will ich jetzt nicht reingritschen mit meiner Traumgeburt, so war alles easy peasy, Kind kam da ohne Berührung rausgelaufen. es kommt dann halt nicht
wie
gut.
Bei der,
ne?
Bundeswehr.
Und ich glaube, das ist halt diese Grundnarrative, die eher populär ist, ist halt die negative.
Ja, wobei ich sagen muss, ich möchte niemandem, wirklich gar keinem, auch nicht bei diesem Zuckertest, seine bzw. ihre Empfindung absprechen.
Nee, das will man nicht.
Nee, das überhaupt nicht. Was mich nur aufregt mittlerweile, ist diese Verallgemeinerung, dass es jedem so geht. Also zu jemandem zu sagen, oh, der Zuckertest wird ganz schlimm. Das ist mittlerweile was mich sauer macht und auch tatsächlich auf alles bezogen, auch auf Geburt bezogen oder auf, keine Ahnung, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man von sich selber spricht und sagt, oh, das war eine Herausforderung für mich oder das, man kann es ja meinetwegen auch, wenn man gefragt wird, ganz ehrlich sagen und sagen, das war wirklich für mich die absolute Hölle, aber nicht zu sagen, das ist die absolute Hölle, weil man das einfach nicht sagen kann. Ja. Ich sehe das ja bei mir jetzt seit, ja, jetzt haben wir 8 Monate, wann auch, von welchem Punkt auch immer man ausgeht, oder mit der Kinderwunschbehandlung kann man auch sagen, sehe ich es seit Jahren an mir selber, dass Dinge, wo gesagt wird, das wird ganz schrecklich und da musst du echt die Zähne zusammenbeißen, das wird hart, dass ich danach dachte, hä, aber das war doch jetzt gar nicht so schlimm.
Ich finde es auch immer, das ist so ein, ich glaube, das trägt sich dann auch einfach weiter. Das ist ja so dieses, wenn man sagen würde, ja, das ist jetzt nicht das Coolste, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, dann würde man da ganz anders rangehen. Dann wäre auch die Erzählung von der nächsten Person wäre dann auch wieder eine andere. Ne? Das ist halt so ein bisschen wie dieses.
Das stimmt.
Wie dieses, ja, geht man mit einem Kind zum Impfen und sagt, oh Gott, ja, du tust mir ja so leid und jetzt wirst du gepiekst oder sagt man, ist nur ein kleiner Pieks und danach gibt's ein Lolli oder irgendwas. Das ist ja auch wie wie sich das stimmungsmäßig weiterträgt, weil dann ist es das nächste Mal auch nicht schlimm und dann lädt man das selber auch nicht auf. Dann sagt man, okay, ja, bei mir war das jetzt auch nicht so schlimm und dann trägt sich das halt so weiter, ne? Aber wenn es halt immer direkt dieses, es ist so schlimm, dann gehst du ja auch mit einer anderen Einstellung rein. Du erwartest dann, dass es schlimm wird und wenn es dann ein bisschen schlimm ist, dann ist es, erfüllt es quasi schon, das, ja, wovon du ausgegangen
für
bist.
Für mich ist der springende Punkt genau das, was du gerade gesagt hast. Bei mir war es so und so schlimm oder war es nicht schlimm.
Ja.
Ich glaube, das ist der Punkt. Das geht viel zu oft unter, dass das so individuelle Erfahrungen sind. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob das vielleicht gar nicht das Ziel sein sollte, was gerade alle immer fordern. Das wird ja ganz viel gefordert oder wird ja auch, finde ich, vor allem auf Social Media unfassbar, also so krass dargestellt, dass ich finde, es geht manchmal schon fast in die falsche Richtung, dass so Schwangerschaft und Leben mit Kindern realistisch dargestellt wird, dass es nicht romantisiert wird, dass nicht immer so getan wird, als wenn mit Kindern alles cool ist, sondern dass Eltern auch zeigen dürfen, die sind komplett erschöpft, dass die weinen dürfen, dass die sagen dürfen, das ist einfach unfassbar viel. Das finde ich gut und ich finde das auch richtig. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr dünnes Eis, auf das ich mich bewege. Mir ist es nur manchmal schon zu viel. Ich habe das Gefühl, das ist so eine krasse Gegenbewegung geworden, gegen dieses, wir wollen nicht, dass das Schwangerschaft und Leben mit Kindern immer so romantisiert wird. Jetzt machen wir, hier kommt mal Real Talk, hier kommt mal eine realistische Darstellung, weil ich kann eigentlich seit Monaten nicht mehr und ich bin schon komplett im Burnout, weil das mit Kindern ist so anstrengend und der Schlafmangel. Das ist alles richtig und ich finde es gut, dass es mittlerweile auch mehr Gehör findet, aber es ist mir manchmal schon fast zu krass. Es sind dann ganze Social-Media-Accounts, die sich nur darum drehen. Also wenn jemand wirklich eine Depression hat oder ein Burnout, das zähle ich da jetzt nicht rein. Das ist ja wirklich ein Krankheitsbild. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur darum geht, sozusagen, ja, das Leben mit Kindern, das ist kein Spaziergang und alles dreht sich darum. Das ist mir zu viel. Und deswegen frage ich mich im Moment, ob das immer das Ziel sein sollte, Dinge so realistisch darzustellen oder ob es nicht, ob es nicht darum gehen sollte, dass wenn jemand was erzählt, wie es ihm oder ihr ging, dass es eine individuelle Erfahrung ist und das finde ich auch leider ein bisschen, wo ich manchmal das Gefühl habe, genau wie du gerade gesagt hast, dass sich dann Frauen schon komisch finden, die Geburt irgendwie als machbar empfunden haben, dass man das, ich habe das Gefühl, es hat was mit Aushalten zu tun, dass man das aushalten muss, dass es anderen damit besser erging oder dass die weniger gelitten haben. Und nicht, dass man irgendwie, ich verstehe das ja auch, wenn man mit irgendwas eine blöde Erfahrung gemacht hat, man erzählt es und dann bekommt man Zuspruch, dann sagen einem Leute, oh nein, das tut mir total leid, echt, war das so schlimm, oh Gott. Und dann hast du dich übergeben, oh scheiße, das stelle ich mir echt blöd vor. Mhm. Und dass es so ein bisschen die Seele auch streichelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand das manipulativ macht, aber da fühlt man sich, glaube ich, auch ein bisschen getröstet, wenn dann das Gegenüber so sagt, oh Gott, das tut mir ja total leid und was für eine blöde Erfahrung und klingt echt scheiße. Aber es muss auch okay sein, wenn dann jemand gegenüber sitzt, der sagt, ey, für mich war das überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Aber dafür muss, glaube ich, erstmal als Grundlage geschaffen sein, dass jeder einfach andere Erfahrungen macht.
Ja, das sowieso. Und ich finde auch, es ist immer so eine Herangehensweise. Zum Beispiel bei mir hilft es ja viel mehr, wenn ich muss irgendwas machen, was jemand schon vor mir gemacht hat und einen Erfahrungswert hat oder, keine Ahnung, früher im Training irgendwelche Intervalle oder sowas. Und wenn die Person, die da quasi den Erfahrungswert schon hat, schon sagt so, ja, das ist jetzt nicht das Geilste so, aber ist nicht so schlimm. Und wenn ich dann aber merke, ey, das ist die absolute Hölle, aber dann ist es schon erledigt, dann habe ich mir vorher nicht den Kopf gemacht. Also natürlich muss man.
Das finde ich aber nochmal ein anderer Aspekt.
Ja, aber ich finde, also ich persönlich, ich möchte lieber, dass mir das so ein bisschen gesweet-talked wird und wenn es dann schlimm wird, dann ist es in dem Moment schlimm, aber ich komme da durch und ich weiß, dass es verhältnismäßig okay ist.
Das kann ich verstehen, aber das finde ich ist eher sowas wie, zählt eher für mich als Psychologie oder als positives Framing oder was auch immer auf so Erwartungshaltung. Was mich stört und mittlerweile wirklich massiv aufregt und meine Triggergrenze ist da mittlerweile sehr weit unten, wenn so allgemeingültig von Erfahrungswerten gesprochen wird und wenn gesagt wird, das und das wird auf jeden Fall ganz schlimm. Dieses Wart's mal ab, was wir auch als Rubrik haben, ist im Grunde die Ausgeburt davon. Also wart's mal ab ist nichts anderes, als jemandem anderem zu sagen, so und so wird es und nicht anders. Es gibt keine Option, dass es anders wird, sondern ich sag dir jetzt mal ganz genau, wie es wird. Und das macht mich mittlerweile so sauer, weil ich jetzt gemerkt habe, es gab, glaube ich, wirklich fast nichts. Wahrscheinlich sind es nur 2 oder 3 Sachen, die wirklich so eingetreten sind, wie sie mir prophezeit wurden. Und deswegen, das beschäftigt mich wirklich, dass ständig bei so vielen Sachen gesagt wird, wie sie ablaufen werden. Und meistens ist es eine negative Erzählung davon. Ja, da komme ich mir dann schon richtig blöd vor, wenn ich dann immer sage, also ich fand das eigentlich nicht schlimm und ich bin wirklich normalerweise, wirklich, wirklich kein Mensch, würde ich mich selber so bezeichnen, die so immer bei allem sagt, ach, das wird überhaupt nicht schlimm, das geht schon, das ist ein Spaziergang. Ich würde mich eher als Hypochonder und ängstlich als Hypochonder bezeichnen und als jemand, der schnell panisch wird, überempfindlich ist, viel Angst hat, auch sehr anfällig für Angst ist und sehr doll anspringt, wenn so der Angstknopf gedrückt wird. Und ich fand die allermeisten Dinge, egal was es war, bis jetzt einfach machbar. Und ja, frag mich dann, woher das kommt, dass bei so vielen Sachen nicht nur erzählt wird, weil nochmal, wenn jetzt jemand sagt, hey, mein Zuckertest war aber ganz schlimm, ich hatte Kreislaufprobleme, ich bin umgekippt, ich habe mich mehrfach übergeben. Absolut, aber niemand.
Dein Zuckertest.
Dein Zuckertest, genau. Und bei mir war auch nur mein Zuckertest war easygoing und kann bei der nächsten Person in der gleichen Praxis schon wieder ganz schlimm sein mit dem gleichen Mittel und dem gleichen Glas. Nee, hoffentlich spülen sie es vorher, das wäre sonst unhygienisch. Ja, aber da haben wir uns ja schon auf dem Weg zu dieser Familienfeier lange drüber unterhalten und ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile jetzt mehr eine Antwort drauf, warum das so ist oder was der bessere Weg ist. Und zwar eben nicht allgemeingültig immer zu sagen, die Dinge sind so und so, sondern zu akzeptieren, die Dinge können ganz unterschiedlich sein und für mich Marianne oder für mich Friedhelm sind sie so.
Ja, ich hatte letztens tatsächlich eine Begegnung, die das auch ganz gut zeigt, weil was mir am häufigsten begegnet bei diesen Wart's mal ab-Dingern ist halt wirklich einfach die Schlafgeschichte.
Ja, und da habe ich auch Angst vor.
Ja, und da ist, alle sagen, oh, das ist die absolute Hölle, das ist die Hölle, das ist Folter und so weiter und so fort. So, ja, vielleicht ist es so, aber letztens hat mir ein Freund gesagt, ja, das ist schon nicht geil, das ist schon hart, aber es ist halt auch ein Zeitraum. Also der hat es in so einen Kontext irgendwie so ein bisschen gesetzt. Er hat gesagt, ja, das ist richtig anstrengend und hart, aber es ist halt auch für einen gewissen Zeitraum und dann ist es auch wieder vorbei. Der hat jetzt nicht gesagt, oh, du wirst sterben. So, sondern er hat gesagt, ja, das ist hart, aber das geht auch vorbei.
Auch
also
das,
eine Perspektive einfach.
Ich muss sagen, auch das ist wieder was, wo ich sage, es kann man nicht allgemeingültig sagen. Ich kenne Leute, unter anderem dich als ein Lloyd, die kommen mit super wenig Schlaf klar. Und mit wenig meine ich 4-5 Stunden und funktionieren. Trotzdem sind natürlich müde, aber ist jetzt kein Problem. Wenn ich nur 7 Stunden schlafe, fange ich an zu weinen. Und ich glaube auch, dass dieses Schlafmangelthema zum Beispiel für uns beide auch total unterschiedlich sein wird. Aber auch
für
da
mich
wieder.
Nicht. Hm? Für mich nehme ich nicht.
Auch da wieder, dass ich, also mir, ich merke das ja sogar, wenn Freundinnen mir von ihrer Geburt erzählen und also keine Freundin erzählt mir ungefragt eine Horrorstory und sagt, oh mein Gott, es war so schrecklich, aber man unterhält sich ja manchmal mit Freundinnen und die sagen dann und dann finde ich es völlig okay, möchtest du das wissen? Wie viel soll ich dir davon erzählen? Soll ich dir alles erzählen, wie es war oder soll ich irgendwie was aussparen oder wie auch immer? Und da hat man das ja selber in der Hand. Und ich finde das dann völlig in Ordnung. Wenn man sagt, nee, erzähl's mir, spar nichts aus, sondern sag einfach, wie es ist, ich komme damit klar oder wie auch immer, dann finde ich das völlig okay. Und ich merke richtig, wie es mir, zumindest im Moment, mal gucken, wie lange es hält, weniger, wie es mir weniger Angst macht, weil ich jedes Mal denke, es ist eine individuelle Erfahrung. Mhm. Genauso wie ein Kaiserschnitt. Wenn du 5 Frauen hast, die einen Kaiserschnitt hatten, sagen 3 vielleicht, das war die absolute Hölle, sie sind gestorben, sie hatten Schmerzen, es war ganz schlimm. Und 2 sagen, ey, Es war super. Es war ich musste zwar Schmerzmittel nehmen, aber alles in allem war es eine coole Erfahrung. Und da hast du 5 Frauen, die hatten eine vaginale Geburt und von denen erzählen dir dann vielleicht 2. Es war das schlimmste Erlebnis, was sie jemals hatten und sie wollen das nie wieder und jetzt müssen sie erstmal eine Traumatherapie machen. Und 3 sagen, wow, es war ein wunderschönes, kraftbringendes Ereignis und sie sind zu einem neuen Menschen geworden. Man kann es einfach nicht verallgemeinern.
Ich hab 2 Takes dazu, nämlich
2 gleich.
Ja, nämlich das erste ist eher eine Frage, weil für mich persönlich, also das knüpft ja an viele Lebensbereiche an in Deutschland.
Was jetzt ist mit dem Individuellen?
Naja, das mit der Haltung zu Dingen. Deswegen wäre meine Frage, falls jemand die Erfahrung gemacht hat, ob das zum Beispiel in USA oder in anderen Ländern, ob da die Narrative eine andere ist.
Gute Frage, ja.
Weil das ist halt einfach so, wenn man sich das anguckt, in Deutschland natürlich die ganze Neiddebatte und so, es ist halt immer, wenn es jemand sehr, sehr gut geht, sagt er, kann mich nicht beklagen. Ja, also das ist so das Höchste der Gefühle. Deswegen würde mich mal sehr interessieren, falls irgendjemand da draußen Erfahrungen hat, wie das in anderen Ländern, in anderen Kulturen läuft, ob das da auch so geframed ist oder eben nicht. Mhm. Das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Und der andere Take ist, den finde ich selber toxisch, aber ich würde ihn trotzdem gerne aussprechen, ist die Frage, ob das dieses, es ist alles so schlimm, weil die Quintessenz ist ja, ich habe es ja trotzdem geschafft, ob das ein Heroisieren des ganzen Prozesses ist.
Ah, so nach dem Motto, es war ganz schrecklich, aber guck mal, was ich hinter mich gebracht habe.
Ja, es war die Hölle und ich habe geblutet, überall, sogar aus den Ohren und alles. Aber hey, guck mal, das ist mein Kind. Das ist mein toxischer Take zu, alles ist scheiße und alle erzählen, wie scheiße das lief und so weiter und so fort. Und alles ist so hart und so schlimm.
Das ist natürlich jetzt dünnes Eis, wenn wir sagen, oder wenn die These ist, dass das quasi sowas Aufmerksamkeitsschürendes hat oder sowas.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist ein toxischer Take von mir, aber ich würde ihn gerne hier mal in den Raum stellen.
Aber das habe ich ja vorhin auch gesagt, ne? Dass das, glaube ich, ich glaube, so weit traue ich mich auf den zugefrorenen See hinaus, dass das, glaube ich, schon ein bisschen mitschwingt, dieses, dass das Gegenüber dann dementsprechend sich verhält und in den meisten Fällen sagt, oh Gott, und dann war dir so schlecht, dann bist du fast umgekippt, oh nein, das tut mir ja mega leid, du Arme.
Krass,
und
krass, was
du
durchgemacht
hast
und
so.
Ja, also.
Ja, gute Frage.
Also, der erste Take mit den, ob es in anderen Ländern, anderen Kulturen ist, da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Für den anderen bitte nicht canceln.
Und eine letzte Sache noch dazu, weil das ein paar Tage später passiert und ich fand es einfach super interessant, wahrscheinlich, weil ich mir darüber gerade viele Gedanken gemacht hatte. Ich habe einen Artikel gesehen von so einem, ich glaube, es war so ein Erziehungs- oder ein Kinderblog oder so bei Instagram. Und da ging es darum, dass wenn dieses Alter Terrible 2 vorbei ist, also das ist ja so ein Begriff, der sagt, dass 2-jährige Kinder einfach, terrible sind, weil die in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie ganz viele Dinge neu erlernen, ausprobieren, durchmachen und das darin endet, dass Eltern eigentlich regelmäßig einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil es so schwierig ist mit denen. Und dass wenn Terrible 2 gerade vorbei ist und man denkt, jetzt geht's aufwärts, dass die zu, Achtung, Threenagern werden. Oh Gott. Also ein lustiges Coverwort aus Three, weil sie dann ja, von zwei.
Ich
wollte für die etwas langsam Gesellen und Gesellinnen unter uns das kurz erklären. So. Und als ich das gelesen habe, ich habe sofort zwei Dinge gemerkt. Einmal, mein Stresspegel ging sofort nach oben, weil ich sowieso schon dieses Terrible Two, das habe ich seit Jahren im Hinterkopf, dass ich die ganze Zeit denke, oh Gott, wenn ich mal Kinder habe und jetzt nähert sich dieser Zeitpunkt stark mit schnellen, mit 7-Meilen-Stiefeln, wie du immer so schön sagst. Ich habe jetzt schon Angst vor diesem Alter 2, weil das ja immer als Terrible Two benannt wird. Und in dem Moment.
Ich nicht, da gehe ich nämlich wieder arbeiten.
Wow. Und in dem Moment merke ich, dass mein Stress oder merkte ich, dass mein Stresspegel hochging, weil ich dachte. Ich dachte, 2 ist das Schlimme. Jetzt erzählt mir noch jemand, dass es mit 3 erst richtig anfängt.
Und jetzt hör mal zu, weil wenn die 4 werden, dann werden sie mich Foreigner, nämlich dann fremdeln sie. Ja, clever, ne?
Boah, die fremden eher im halben Jahr, glaube ich.
Werbung.
Du, Bena.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön, weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault. Und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen. Denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit 3 Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal.
2-0.
20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Vene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Ja, passt aber nicht in die
Das kann man so nicht verallgemeinern. So, und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal in die Kommentare rein. Und es war gut, dass ich das gemacht habe, weil es war sehr heilsam. Denn da haben ganz viele, in dem Fall waren es jetzt hauptsächlich Mütter, die da kommentiert haben, so viele unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen. Da waren welche dabei, die meinten also ganz ehrlich, bei uns war die Neugeborenenphase das Schlimmste, weil ich hatte ein High-Need-Baby, also was quasi sich nicht gut mit der Welt anpassen konnte oder regulieren konnte, in die es geboren wurde. Dann haben manche geschrieben, also mein Kind war das bravste, liebste Kind mit 2 und ist erst mit 4 relativ anstrengend geworden.
Foreigner.
Ja. Dann gab es welche, die meinten, ja, 2 war wirklich richtig fordernd und absolut schlimm, aber mit 3 ist es eigentlich richtig cool geworden, sodass ich habe lächelnd die Kommentarspalte zugemacht, habe diesen Artikel weggewischt und dachte mir, man kann es nicht verallgemeinern.
Ja. Jedes Kind ist anders, jede Schwangerschaft ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Geburt ist anders. Da hat jeder für sich seine eigenen Erfahrungen, die kann man dann natürlich, wenn man gefragt wird, auch nach außen tragen, aber man kann halt nicht sagen, bei mir war es so und so ist es, so und nicht anders.
Und ich möchte mir noch eine Formulierung oder einen Satz überlegen, den ich jemandem sagen kann, wenn mir jemand sagt, das wird so und so.
Halt dein Maul.
Wow, wär mein Vorschlag. Ich ganz so gelacht, dass mir ein Popel aus der Nase geflogen ist. Wenn was? Wäre dein Vorschlag, halt dein Maul. Ja, ich habe gerade eher an sowas gedacht wie bei dir vielleicht. Also wenn jemand sagt, boah,
mir
Geburt.
Egal. Mir egal. Hä? Mir egal.
Wow, Bene, du bist so unkonstruktiv. Es geht auch darum, auch der Person zu spiegeln, du, deine Erfahrung ist vielleicht nicht für alle sprechend. So. Und ich meine, das gilt ja auch für mich, wenn ich jetzt jemandem sage, ach, Würde ich niemals machen. Ich versuche vor allem bei Freundinnen immer von mir zu sprechen, aber wenn ich jetzt immer sagen sollte, ey, der Zuckertest, der ist so easy, den packt man, der ist überhaupt nicht schlimm, die Lösung ist ein bisschen süß, das war's. Und wenn dann mir eine Person sagen würde, bei dir vielleicht, würde ich sagen, stimmt, hast recht, kann ja sein, dass sich das für dich total anders anfühlt. Ja.
Wie würdest du reagieren, wenn dir jemand sagen würde, halt dein Maul? Nur so als Test so für meinen Antwortsatz?
Wo steht die Person?
So ein bisschen länger als eine Armlänge entfernt.
Also ich würde nicht rankommen, wenn ich versuche, der eine zu boxen.
Nee, genau, deswegen habe ich das gesagt.
Treten? Ja, doch, Beine sind ja länger.
Vielleicht, ja.
Beine sind länger klingt wie ein Song von Clouseau oder so.
Beine sind länger, ja.
Beine sind länger. Ja.
Und Schritte sind...
Lang.
Noch
Schritte
länger.
Sind hart.
Schritte sind hart.
Schritte sind hart, der neue Song von Clouseau und An Mai Kantereit.
Ja.
Ja. Ja, das zu dem Thema. Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, aber es war mir wirklich ein Anliegen, weil es mich sehr beschäftigt hat und ich das Gefühl habe, ich bin jetzt endlich weiter in diesem, warum erzählen die einen so, die anderen so, dann gibt es diese Gegenbewegung. Es ist individuell und ich finde, darauf muss man viel öfter, das muss viel öfter das Fazit sein, wenn von irgendeiner Erfahrung berichtet wird, dass es individuell ist. So, und jetzt kommt der absolute Gag, jetzt ist nämlich hier Full-Circle-Moment. Diese zweite Sache, die ich noch erzählen wollte.
Ach, das war erst eine Sache. Ja. Ich dachte, das hier schon.
Es sind vier Sachen. Nee, es gibt noch eine zweite Sache, die ich letztes Mal erzählen wollte, zu der ich nicht gekommen bin. Ich versuche sie jetzt auch kurz zu fassen. Aber jetzt kommt der Full-Circle-Moment. Das ist was, was mir immer prophezeit wurde, dass das ganz schlimm ist. Und es ist auch genau so gekommen. Aber kann ja auch passieren manchmal.
Ja?
Das ist natürlich, es ist ja auch, also man hat ja immer eine Trefferquote. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt haben wir März. Wenn ich sage, nächste Woche regnet's, dann sind die Chancen, ich weiß nicht, ob sie jetzt 50-50 sind, aber es kann auf jeden Fall gut sein, dass nächste Woche regnet. Es kann aber auch sein, dass es nicht, dass da kein Regen fallen wird. So. Und wenn ich jetzt zu jemandem sage, weiß ich nicht, wenn dein Kind in die Kita geht, wenn du die Eingewöhnung machst, das wird ganz schlimm. Mhm. Und ich sage das fünf Leuten, dann kann es bei dreien zutreffen, bei zwei nicht. So. Und jetzt gibt es eine Sache, die ich ganz oft gelesen und gehört habe, wo immer gesagt wurde, das ist ganz schlimm. Und es hat mich getroffen, das war auch ganz schlimm. Und zwar schwanger krank sein. Ist eine Sache, die ich für mich bestätigen kann. Ich will es gar nicht groß ausbreiten. Es ist nur, es wurde... Also ich habe es ganz oft mitbekommen oder es wurde mir von Freundinnen gesagt, dass es vor allem deswegen so scheiße ist, weil man kaum was nehmen kann als Schwangere. Ja. Also klar, wenn es richtig doll ist, gibt bestimmte Antibiotika, die das Kind nicht treffen oder wo man dann so eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen muss. Aber jetzt so grundsätzlich schon die kleinsten Sachen. Also genau, ich bin aufgewacht, am Wochenende war das, glaube ich, und hatte Halsschmerzen und dachte dann noch, ja, jetzt mal abwarten, manchmal geht es nach einer Nacht Schlafen weg. Es wurde aber immer schlimmer. Und ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so schlimme Rachenschmerzen hatte. Ich bin nachts aufgewacht und habe geweint davon, drei Tage hintereinander.
Und davon bin ich dann aufgewacht.
Davon bist du aufgewacht, dass ich geweint habe, weil der Rachen so schlimm wehgetan hat. Der hat gebrannt wie Feuer. Beim Schlucken hat sich das so angefühlt, als wäre das so eine ganz raue Oberfläche. Und es war eine krasse Erkenntnis für mich, dass ich nicht mal meine, kann ich den Markennamen nennen?
Klar, immer. Meinetwegen immer gerne.
Dass ich nicht mal meine betäubenden Halspastillen nehmen konnte, die ich sonst immer nehme, die helfen halt, weil sie, glaube ich, da an der Stelle schon wirken und weil sie das ganz kleines bisschen betäuben und man das nicht mehr so doll wehtut. Und dann konnte ich hier mir, wie heißt das nicht, Lavendel, so Salbei-Bonbons und sowas holen und dass man versucht, da irgendwie die Speichelproduktion anzuregen, damit es schön befeuchtet wird. Du kannst mit Salz gurgeln und so einer Kacke. Nichts davon hat funktioniert. Also ja, es hat einfach...
Das war schon heftig. Aber tatsächlich in der Nacht, wo ich aufgewacht bin, weil du geweint hast, habe ich einen richtigen Schock gekriegt, weil ich dachte, oh, scheiße, was kam da jetzt unten raus? Oder was war irgendwie... Ich bin aufgewacht, was ist los? Ich hab so Halsschmerzen.
Ey, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm das
und
war.
Und es war richtig fies, was in mir vorgegangen ist, als du das gesagt hast. Ich hab so Halsschmerzen, als du geweint hast. Dachte ich, puh.
Oh Mann, das hast du mir noch nicht gesagt.
Na dann, gute Nacht.
Du bist so ein Arschloch, ey. Ey, nee, ich muss wirklich sagen, ich auch jetzt mit ein bisschen Abstand muss ich ganz selbstreflektiert und ehrlich zu mir selbst und zu allen anderen auch sagen, ich habe es in dem Moment nicht übertrieben. Das sage ich jetzt mit sehr viel Tagenabstand immer noch.
Nee, glaube ich
nicht. Es war so schlimm und vor allem, was schlimm war, auf die Uhr zu gucken, zu sehen, es ist 2 Uhr und zu wissen, ich habe jetzt noch sehr viele Stunden vor mir eigentlich, die ich versuchen sollte zu schlafen, um Kraft für den nächsten Tag zu sammeln. Ich kann aber nicht schlafen, weil ich nicht einmal schlucken kann. Ich kann ja nicht mal liegen und atmen, weil das schon so wehgetan hat und so schlimm war. Also einfach nur scheiße. Ich habe meine Hebamme gefragt, die hat mir noch so ein paar Sachen gesagt, die man nehmen kann. Und auch guter Tipp von ihr, sie meinte, alles, was für Babys zugelassen ist, ist eigentlich auch in der Schwangerschaft okay. Bei manchen Sachen scheiden sich irgendwie die Geister, so bei Kindernasenspray zum Beispiel. Da gibt es aber eine ganz gute Seite. Embryotox heißt die, also wie der Embryo und Tox wie toxisch, T-O-X. Die ist von der Charité in Berlin, glaube ich. Und die haben, weil, also auf ganz vielen Packungsbeilagen von Medikamenten steht für Schwangere und Stillende nicht geeignet. Aus dem Grund, dass keine Tests gemacht werden, weil es natürlich unethisch ist.
Das ist ein krasses Risiko.
Ja, es ist natürlich unethisch, das an Schwangeren zu testen, das kann ich schon verstehen. Und um sich dann von, um sich rechtlich abzusichern, schreibt der Hersteller oder die Herstellerin halt drauf, ist nicht geeignet. Und dieser Zusammenschluss von, ich weiß nicht, was es ist, MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen, wie auch immer, von der Charité, die diese Seite Embryotox betreiben, die haben halt, oder die gucken halt, welche Wirkstoffe sind da drin und schauen sich Studienlagen dazu an und genau, ob das einen Effekt hat, einen negativen auf eine Schwangere und auf ein ungeborenes Kind oder nicht. Und das hilft tatsächlich, weil wenn man dann ein paar Sachen da eingibt und nach den Wirkstoffen guckt, ist man beruhigt, weil man merkt, ah, okay, solange ich das jetzt, ich glaube, ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, dass es bei diesem Kindernasenspray so war, dass da stand, wenn man es bestimmungsgemäß anwendet und für einen Zeitraum von nur bis zu einer Woche oder so, dass man das bedenkenlos tun kann. Das hat mir krass geholfen, weil dann die Nase frei ist. Dann gibt es hier, darf ich noch mehr Markennamen nennen oder eher
alle,
nicht?
Alle, komm.
Also wenn die an der Stelle gepiept werden, Leute, schreibt mir die DM bei Instagram, ich sag's euch. Es gibt von einer Firma, die heißt so eine Halsgurgellösung und ein Halsspray, das hast du mir in der Notfallapotheke an einem Sonntag geholt. Und das hat mega geholfen, weil diese Salzwassergurgelgeschichte, da ist einfach bei mir nichts passiert. Und wenn man diese Sachen in Maßen nimmt und bis zu einem bestimmten Schwangerschaftsmonat kann man ja auch nehmen oder halt. Ich war so verzweifelt, als du mir die Sachen aus der Apotheke noch nicht geholt hast, bin ich ja mal morgens um 5 aufgestanden, weil ich im Internet ein Rezept für einen Zwiebelsaft gefunden habe, weil da stand, dass man das Kindern.
Oh ja.
geben kann und hab Zwiebelsaft angesetzt.
Ja, der hilft gegen Halsschmerzen und gegen Partner. Also wenn man so Zwiebelsaft trinkt, Alter, das ist aus jeder Pore kam es raus. Ey.
Also so intensiv habe ich, glaube ich, noch nie nach Zwiebeln gerochen. Ja. Vor allem, ich habe auch in meinem Leben noch nie so intensiv Zwiebel geschmeckt. Ich mache ja, wenn das auf so Salaten oder irgendwie drauf ist und die Zwiebeln sind nicht gebraten oder irgendwie gedünstet
roh,
oder
sozusagen.
So ein roh, genau. Mache ich immer raus, mag ich nicht. Mhm. Ich hasse den Geschmack von roher Zwiebel. Das ist mir einfach nichts.
Ja.
Und jetzt, also nur kurz zur Info, Zwiebelsaft funktioniert so, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das nochmal war. Man würfelt eine Zwiebel und dann kommt da, bedeckt man die mit, ich glaube, Honig und mit einem Esslöffel Zucker. Und ich glaube, das war es ehrlich gesagt schon. Und dann lässt man diesen Sud da halt ziehen. Und der löst aus dem Zwiebelsaft quasi die heilenden Stoffe. Und dann siebt man das nochmal durch ein Sieb durch, wenn das fertig ist. Dann bewahrt man es im Kühlschrank auf und dann trinkt man das irgendwie so Esslöffel oder Teelöffelweise. Und das ist krass. Und der ganze Kühlschrank hat danach gerochen, wenn ich diese Dose aufgemacht habe. Alter, ich glaube, in diesen Zeiten oder aus diesen Büchern, wo es so darum ging, wie man Vampire vertreibt.
Mhm.
Diese Dose mit Zwiebelsaft.
Alles kannst du mit, also du kannst wirklich alles vertreiben.
Ja, ganz Transsilvanien
alles
kannst
mit Nase.
Du ausrotten damit, mit diesem Zwiebelsaft. Das habe ich ja sogar in meiner Verzweiflung ausprobiert. Ich muss sagen, es hat bei mir jetzt nicht geholfen, weil einige Leute mir gesagt haben, ja krass, das ist mein Geheimmittel, das hilft auch meinen Kindern immer total.
Boah,
ja.
Das Kindern geben, das ist hart.
Ja. Kann man, glaube ich, dann ein bisschen mehr Zucker oder Honig nehmen oder so, damit es ein bisschen süßer
ist.
Ja, es wurde dann nach 4 Tagen oder so zu einer in Anführungsstrichen normalen Erkältung oder Grippe, halt so mit Husten, Kopfweh, Rotze, verstopfter Nase. Das war dann einigermaßen zu ertragen. Aber wirklich diese ersten paar Tage, ich spreche auch hier nur von mir und auch da muss man sagen, es ist ja keine genormte Krankheit. Also die hat ja bei jedem eine andere Ausprägung. Aber in dieser Stärke, in der ich sie hatte mit diesen Rachenschmerzen, das war wirklich schlimm. Und ich habe mich zum ersten Mal so ausgeliefert gefühlt und auch so, als könnte ich gar nichts machen, weil ich wusste, ich darf eigentlich gar nichts nehmen. Also alles, was ich mir normalerweise einfach reinpfeifen kann, wo ich sage, mache ich jetzt auf meine eigene Gefahr und Verantwortung, aber ist es mir wert, weil mir geht es richtig, richtig schlecht, das fiel einfach raus. Also es stand gar nicht zur Debatte, dass ich das nehme. Ja,
was ich spannend fand, ist, dass ich es nicht gekriegt habe. Das ist für mich immer der, Horror, wenn ich mitkriege, dass Menschen in meinem Umfeld
leiden.
Kränkeln. Nee, nicht leiden, kränkeln. Weil ich immer gleich das Gefühl, oh, kratzt es bei mir jetzt auch im Hals?
Das stimmt, du bist auch immer richtig sauer auf Kollegen und Kolleginnen, wenn die zur Arbeit
Leute,
kommen.
Leute, die krank zur Arbeit kommen, ey. Nicht machen.
Das finde ich sehr witzig.
Auf jeden Fall, aber dann habe ich zurück überlegt und dachte mir, ah nee, sie hat es von mir. Weil ich hatte nämlich genau davor, überhaupt nicht schlimm, aber ich hatte so ein bisschen so jeden Morgen so verstopfte Nebenhöhlen und so ein bisschen so eine verstopfte Nase, aber halt natürlich bei mir dann irgendwie nicht so ausgebrochen. Ich glaube, bei dir ist es einfach richtig eskaliert dann.
Ja, und da habe ich im Internet das, ist das jetzt mein gefährliches Halbwissen oder ist es?
Wenn es aus dem Internet kommt, ist es definitiv Fakt.
Okay, dann ist es einfach Fakt. Die Info gefunden, dass, weil ich hatte es ja auch sehr lange, nach 10 Tagen ging es mir schon ein bisschen besser, aber wirklich immer noch nicht gut. Und ich habe aus diesem Internet die Info gefunden, dass der Körper in der Schwangerschaft das Immunsystem runterfährt. Und es deswegen auch so unfassbar lange dauert und es erklärt, dass bei dir war es nur so ein leichter Anflug und mich hat es gleich komplett umgehauen und es hat ultra lange gedauert, bis es wieder weg war. Genau, weil das Immunsystem runtergefahren wird, damit der Körper, der weibliche Körper, das Kind nicht abstößt. Das jetzt, doch, ich möchte an der Stelle nachschieben, das ist hier folgendes.
Arianas gefährliches Halbwissen.
Weil ich mir absolut nicht sicher bin und ich mich hier rechtlich absichern will. Nicht, dass der Notar von DSDS hier Dr. Fleischhauer kommt und mich anklagt, weil ich hier Scheiße im Podcast
weil
erzähle.
Weil dein Zwiebelsaftrezept falsch ist.
Genau. Nee, aber das ist die Info, die ich gefunden habe, dass der Körper das Immunsystem sowieso in der Schwangerschaft sehr runterfährt, damit er natürlich das Kind, weil da wächst ja im Körper auf einmal ein Wesen und auch ein Organ, da wächst ja eine Plazenta, ist ein komplett neues Organ ran. Und damit all diese neuen Bauteile im Körper nicht abgestoßen werden, wird das Immunsystem runtergefahren und ist dann natürlich anfälliger für so Infektionen und sowas.
Ja, aber das hat mir tatsächlich sehr geholfen, als mir da eingefallen ist, Anni, du hast es wahrscheinlich von mir, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mir hole, ja sehr gering.
Nee, du hast ja auch gar nicht abgeholt einfach.
Nee, gar nicht abgeholt, weil, stell dir mal vor, ich hätte es, so lange wie das bei dir gedauert hat, hätte es auch gut passieren können, dass ich es kriege und wir dann beide flach liegen und das wäre halt richtig Game Over gewesen.
Ja, ja.
Weil so konnte ich halt alles übernehmen.
Was hast du denn so übernommen?
Den Haushalt, alles.
Die Windeln wechseln.
Alles übernommen.
Ja. Ach so, und was auch noch positiv zu verzeichnen ist, das möchte ich an der Stelle nicht, dass es hinten überfällt. Ich habe, das war glaube ich kurz vor dieser Erkältung noch, meine Tabletten weggelassen gegen Übelkeit, weil ich habe es ja immer wieder mal ausprobiert und es waren so 2-3 Tage, wo ich es dann noch leicht hatte, aber dachte ja, ich versuche es mal durchzuziehen und jetzt kann ich tatsächlich sagen, ich bin I'm drug-free, ich bin tablettenfrei.
Hat ja auch nur was, 7 Monate
ja,
gedauert?
Ja, das ist richtig krass. Ich hatte wirklich 7 Monate diese Übelkeit. Und wenn man jetzt denken würde, ja, vielleicht hattest du es eigentlich nur 5, du hast ja die ganze Zeit Tabletten genommen. Nee, deswegen ja. Ich habe immer wieder versucht, die abzusetzen und auch beim jetzt finalen Absatz quasi, hat es 2-3 Tage gedauert mit so flauem Magen, bis das weg war. Aber ja, jetzt schaffe ich es ohne. Aber ja, war crazy, 7 Monate. Und auch das wieder ist was. Eine Freundin von mir hat neulich mir erzählt oder hat eröffnet, dass sie schwanger ist. Und der ist auch schlecht. Und der habe ich auch gleich gesagt, ey, das muss nicht heißen, dass es bei dir so lange dauert wie bei mir. Das ist so individuell. Ja. Da habe ich gleich mal meine neue Haltung ausprobiert.
Ja.
Hat sich gut angefühlt.
War gut?
Mhm.
Konntest du richtig was mitgeben dann?
Ja.
Das Schöne ist, wir können jetzt wieder zusammen essen und zusammen essen gehen, weil es dich nicht mehr ekelt.
Das stimmt, ja. Ja, ist schon krass. Ist echt ein großer Abschnitt meiner Schwangerschaft, aber auch meines Lebens, der damit weg ist. Ja. Ach, und wo wir schon mal bei guten Nachrichten sind, kann man Folgendes auch mal vermelden. Wir haben... Oder andersrum. Wir wurden sehr oft gefragt, ob wir schon einen Namen für das Kind haben. Ja. Und dann, das war sehr witzig, weil Bene und ich haben dann immer gleichzeitig geantwortet und er hat gesagt ja und ich habe gesagt nein. Und der Grund dafür ist, ich weiß gar nicht, ob du das noch so auf dem Schirm hast. Ich habe dir, da waren wir glaube ich noch nicht mal in Kinderwunschbehandlung. Da habe ich dir ja schon gesagt, was so meine Wunschnamen oder was ich mir gut vorstellen kann als Jungs- und Mädchennamen.
Haben wir uns gegenseitig gesagt und du hast meine komplett abgeschmettert.
Und das stimmt.
Und hast halt, also es war ja, also kann man auch ganz transparent sagen, es war keine Diskussionsgrundlage, sondern nee, die sind raus. Die nicht.
Ja, aber ich kann dir auch sagen, warum. Also nicht, dass ich das verteidigen will, als das war richtig so von mir, aber die Namen, die du hattest, standen auch, ich habe mal meine Liste, glaube ich, mit 15 angefangen.
Gut.
Und diese Namen standen auch auf meiner Liste. Die habe ich aber im Laufe der Jahre gestrichen.
Mhm. Ja. Klar, deswegen stehen
die. Ich kann ja solchen zwei Beispiele nennen.
Nee.
Nee?
Nee.
Okay. Jedenfalls waren die Namen da drauf. Und ich habe dir aber diesen, vor allem diesen einen jungen Namen, genau, im Laufe der Jahre sind die mir alle verloren gegangen. Es ist eigentlich nur einer übrig geblieben und den habe ich dir genannt. Jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr, wann bei dir die Begeisterung eingesetzt hast, aber du fandest den Namen dann richtig toll.
Ich überlege jetzt gerade, weil ich habe es mir anders gemerkt.
Wie denn?
Also, bestimmt liege ich falsch. Ich dachte, das ist ein Vorschlag von mir.
Na, okay, das ist richtig absurd. Ich habe dir doch sogar noch gesagt, dass der Sohn von einem Arbeitskollegen so hieß. Und dass
ja, aber ich habe auf jeden Fall auch eine Brücke zu diesem Namen.
Nee, sorry, aber der Name kommt nicht von dir.
Okay, dann kommt der Name von dir, aber ich war hellauf begeistert.
Ja, genau, das war die Aufgabenverteilung.
Ja.
Du warst begeistert und dann ist Folgendes passiert. Je mehr Wochen und Monate ins Land zogen, ach so, an der Stelle, ich glaube, bevor jetzt alle aufgeregt an der Vorderkante ihres Stuhls sitzen und dann gleich sagen, und, was ist es denn? Wir werden den Namen nicht sagen, nee. Aber wir unterhalten uns ja trotzdem so spoilermäßig drüber. Und zwar, als die Monate ins Land zogen und wir dachten, okay, langsam sollten wir uns mal auf den Namen einigen. Du hast ja die ganze Zeit gesagt, aber ich habe das ja mit dem Speisekarte im Restaurant lesen vergleichen. Ja. Du hast die ganze Zeit gesagt, hä, wir haben doch schon Namen.
Ja.
Und ich finde, diese Speisekarten-Restaurant-Vergleich, darf ich mir deine sehr guten Vergleiche kurz ausleihen?
Ja.
Ich finde, das ist ein absolut sehr guter Vergleich, weil im Restaurant, Bene und ich könnten unterschiedlicher nicht sein. Bene macht die Karte auf, er liest sich die Sachen durch. Dieses vierte Gericht findet er super lecker und er sagt, top, klingt gut, nehme ich, klappe die Karte zu. Ich mache die Karte auf im Restaurant, gucke mir die ersten vier Sachen durch, leg den Finger so mal an die zweite Position und denke, das klingt schon ganz gut, aber ich gucke mal, was es noch so gibt. Die Position 6 gefällt mir auch ganz gut und dann merke ich mir schon mal, auf der ersten Seite gefallen mir 2 und 6, aber ich muss auf jeden Fall noch die komplette Karte durchlesen, um zu gucken, ob es nicht noch was Besseres gibt, was ich sonst verpassen würde. Dann bin ich am Ende traurig, dass ich das nicht hatte. So. Und erst, wenn ich mit allem durch bin, dann mache ich noch mal kurz Kassensturz, Status Quo, was gefällt mir jetzt alles, die drei Gerichte, worauf habe ich denn heute Lust oder was kann ich mir besser vorstellen? Und dann lege ich mich fest.
Ja, und dazu muss man jetzt sagen, dass in diesem Fall war es keine vierseitige Speisekarte, sondern ein Namensbuch mit 9000 Namen.
Sondern der Punkt war dann, dass du gesagt hast, ja, wir haben doch einen Namen, den nehmen wir. Und dann meinte ich, nee, ich weiß ja nicht, was es sonst noch so auf dem Markt gibt quasi. Ja. Und deswegen möchte ich mich noch ein bisschen informieren. Und dieses Informieren habe ich erstmal im Internet gemacht. Das habe ich relativ schnell aufgegeben, weil das ist ein Dschungel. Dann habe ich so Apps, wo man Namen durchlesen und so Sternchen dahinter machen kann. Ich habe nirgends ein Sternchen gemacht, weil mir nichts gefallen hat. Und dann habe ich vor sehr, sehr langer Zeit, auch das ist noch ein Relikt, glaube ich, aus der Anfangszeit der Kinderwunschbehandlung, was ich da einfach schon mal geholt habe, glaube ich, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Das Witzige ist, es ist vom Duden. Also ich finde, das hat was sehr Seriöses. ein Buch vom Duden, was das heißt, glaube ich, über mehr als 8000 Vornamen oder so, so heißt dieses Buch. Und ich finde, das ist richtig cool gemacht, weil das hat im ersten Teil sind die Namen alphabetisch und dann Jungs, Mädchen und quasi genderneutrale Namen. Und zu jedem Namen, oder zu fast jedem Namen, nicht zu jedem, aber zu denen, wo es welche gibt, gibt es so eine Herleitung oder eine Erklärung, was der Name bedeutet, was die Herkunft des Namens ist, auf welcher Sprache und so. Und das finde ich richtig schön. Und wenn einem das haben wir am Anfang gemacht, das hat sehr lange gedauert. Und dann haben wir auch irgendwann gemerkt, okay, unser Kind ist als männlich definiert, wird er auf die Welt kommen. Das heißt,
Vorerst.
Das heißt, die ganzen Mädchennamen, die können wir uns an der Stelle erstmal schenken. Und dann gibt es hinten einfach noch eine alphabetische Liste in Jungs und Mädels geteilt. Und ich glaube, genderneutral hat noch seine eigene Liste. Und das heißt, wir sind dann einfach diese Namen durchgegangen und zwar jeden Abend, so lange bis Bene die Augen zugefallen sind. Meistens haben wir so 3 Seiten, würde ich sagen, im Durchschnitt geschafft. Und es ging halt über Wochen. Über Wochen, ich habe die auch ganz langsam vorgelesen, weil ich meinte, sonst kann man da kein Gefühl für kriegen. Ja. Und dann haben wir immer 3.
Alles mit dem Wissen, dass ich ja schon festgelegt war auf einen Namen. Das heißt, ich musste da einfach nur noch durch.
Ja, ich nicht.
Ich wusste, dass da nichts kommt.
Ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich nicht. Und das Krasse ist, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie eine Glukoselösung beim Zuckertest. Ich hatte den ganz, ganz unbedingten Wunsch, dass das Kind 2 Namen hat. Dass es einen zweiten Vornamen hat, weil ich finde zweite Vornamen irgendwie cool. Wir haben nicht mal einen gefunden, den wir noch als Zweitnamen, auf den wir uns als Zweitnamen einigen konnten, sodass es am Ende, nach diesen über 8000 Namen und ganzen Apps und Internetseiten, der geworden ist, den wir von Anfang an hatten.
Ja.
Aber das kann man an der Stelle mal vermelden. Wir haben einen Namen.
Wir haben einen Namen.
Und wenn jetzt jemand sagt, ja, jetzt.
Und wir kennen auch alle anderen Namen.
Wir kennen alle anderen Namen auf dieser Welt. Ich finde es ja sehr witzig, wir haben, als wir das Buch durchgelesen haben, meinte ich mal irgendwann lachend mit Tränen in den Augen, wir müssen daraus eigentlich mal vorlesen, im Podcast dann. Und dann hast du richtigerweise gesagt, naja, könnte ein bisschen komisch rüberkommen, wenn wir Namen vorlesen und fangen dann laut an zu lachen. Also meine These ist ja, dass da Namen drin sind, die sind so selten und so spacey, dass man da darüber lachen kann, weil das jetzt wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass niemand unserer ZuhörerInnen von diesem Namen, ich möchte mal sagen, betroffen ist. Aber für den Fall, dass es so ist, machen wir es dann vielleicht doch.
Ich bin dagegen.
Oder ihr kennt jemanden, der so heißt, oder es geht einfach darum, sich über was lustig zu machen. Ja, also.
Ich finde, am Ende ist es auch, ich hab zum Beispiel zwei Freunde mit.
Darf ich nur ganz kurz noch eine Sache erklären?
Na gut.
Ja, weil es ist jetzt nicht so, dass wir einfach gesagt haben, haha, wie lustig klingt denn Timotheus, was ist das denn für ein bescheuerter Name? Sondern wir haben ja zum Beispiel darüber gelacht, dass es gab so einen Abschnitt, wo einfach ganz viele Wörter mit Hart dahinter. So wie Engelhart oder Eckehart, aber dann Wörter, wo man überhaupt nicht denken würde, dass man die einfach legal mit Hart kombinieren kann. Und das waren dann Namen. Und seitdem machst du ja auch ganz oft, dass du...
Es gibt einfach krass viele Detlef-Varianten. Das muss man einfach
Stimmt.
sagen. Detlef, Edlef, Getlef. Metlef.
Sorry Leute, aber das ist einfach witzig und ja. Wir meinen damit gar nicht, dass jetzt, wenn euer Vater Edlef heißt oder ihr heißt Edlef, dass wir sagen, ihr habt ja den beschissensten Namen der Welt, aber dieser Fakt, dass da Detlef, Edlef, Getlef, Hetlef, Redlef drin ist, ist einfach nur sehr unterhaltsam.
Ja, ja.
Naja, wir werden uns
aber am Ende des Tages, das wollte ich gerade sagen, ist es auch nur ein Name und der wird ja dann von einer Person quasi besetzt. Ich habe zwei Freunde mit Namen, über die man jetzt vielleicht auch erstmal eher Scherze machen würde.
Ich weiß bei beiden sofort, wen du meinst.
Und es ist wirklich einfach so, ich nehme das.
Der andere?
Man nimmt es nicht wahr. So, das ist dann einfach so.
Doch, ich muss sagen, ich nehme das wahr.
Das ist einfach, ich nicht. Und das ist
doch,
einfach
bei
gesetzt.
Dem einen schon, das sage ich dem auch immer. Und der weiß es auch und er kann auch drüber lachen.
Ja, aber für mich ist es einfach gesetzt. Und für mich ist es überhaupt gar nicht mehr, dass ich den Namen dann dieser Person sage und denke, so heißt du. Nee, überhaupt
nicht. Ich denke das jedes Mal.
Ja, du bist auch gemein.
Ich sag ihm das aber auch. Und ja. Er lacht dann und sagt, ich weiß.
Ja, und dann geht er um die Ecke und weint.
Nein, das stimmt nicht.
Nee, das stimmt nicht.
Nee, der würde mich eher hauen, als zu weinen.
Ja, stimmt.
Ja.
Gut, Edlef. Und jetzt?
Wie, und jetzt?
Edlef, ich find's immer noch geil.
Ja, ich würde sagen, das war doch eine schöne runde Sache für heute.
Kann ich noch was sagen?
Klar.
Du hast.
Ja, das war's. Bis.
Du hast ja schon mannigfaltige New Fears unlocked hier im Podcast. Ne?
Was denn zum Beispiel?
Naja, dann waren es die Spritzen, dann war es eine neue Spritze, dann war es die Glukose-Dingslösung und
ja,
so weiter.
Okay,
ne? Du hast
ja.
immer ständig immer so, hab ich jetzt auch eine neue. Ja, ich bin letztens so durch die Straßen gelaufen und ich habe neue Schuhe. ich bin durch die Straßen gelaufen und dann ist mir aufgefallen, so ja, ich muss ja auch, also ich hab Hundeschuhe und ich habe Schuhe, wenn ich ohne den Hund unterwegs bin, weil der Hund ist schmutzig. Der tritt mir auch oft und gerne auf die Füße. Und dann dachte ich mir, ah krass, weil Kinder haben auch schmutzige Füße und Kinder, man muss mit Kindern auf Spielplätzen sind immer Sand, ist immer Sand.
Ja.
Das heißt, und das wird ja mein Alltag, das heißt.
Sandige Füße?
Nee, die guten Schuhe. Komme nicht mehr zum Einsatz, weil ich entweder mit dem Hund unterwegs bin oder mit dem Kind auf dem Spielplatz. Oder bin ich dann der Vater, der dann so am Rand steht, am Zaun oder so aus der Entfernung.
Mit so weißen Sneakern.
Nicht den jetzt mit dem Eimer hauen. Nee, das ist meiner. Nehmt ihr den mal den Eimer weg, bitte? Ich kann da jetzt nicht hin. Meine Nikes sind neu. Sorry, kann jetzt nicht.
Also ich möchte dazu eine Sache sagen. Es kann sein, dass ich absolut falsch liege auf wissenschaftlicher Basis, aber Sand ist zwar körnig und geht in Socken und Schuhe und sowas rein, aber der ist ja per se, es sei denn, du hast jetzt weiße Stoffschuhe, weiße Segelschuhe, ist Sand ja per se nichts, was dreckig macht.
Oh, little did you know.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Oh.
Bist du schon mal mit einem freshen Sneaker über den Strand gelaufen? Sie wegschmeißen.
Selten.
Sie wegschmeißen.
Ja, okay.
Oder man läuft wie so ein Lego-Männchen, was die Beine nicht einknicken kann.
Ja, dann müssen wir an der Stelle leider sagen, dass das wird schwer für dich die nächsten Jahre, Ben.
Ich weiß echt nicht genau, was ich da...
Wir können ja mal drüber nachdenken und in der nächsten Folge besprechen wir, was es für Exit-Strategien gibt, okay?
Ja, oder einfach Spielplätze, die ganz schmal sind, dass man wirklich einfach vom Rand alles beobachten kann.
Ja. Hauptsächlich Wiese und Beton. Vielleicht finden wir einen Spielplatz, ja, wo es keinen Sand gibt, sondern einen Betonspielplatz.
Oder dieser Hundeplatz in New York, der einfach so künstlichen Boden hat einfach. Sowas.
Künstlicher Rasen, ja. Wir werden auf jeden Fall eine Lösung für dich finden, Bena. Ja, cool. Bin ich überzeugt. Und damit tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüssi.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden.
Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder ich höre jemanden dabei zu, wie er über seine Kinder redet. Letzteres sind wir bei Beste Vaterfreuden. Aber es gibt doch viel mehr zu entdecken. Und wir kriegen immer wieder die Nachricht, dass uns erstaunlich viele Leute hören, die gar keine Kinder haben. Warum, müsst ihr selber rausfinden. In Beste Vaterfreuden. Jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.